Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Präventionsgezwitscher, dem Podcast von Grüner Vogel e.V. Ich bin Alma Fati, Fallberaterin bei Grüner Vogel e.V. und ich freue mich, euch auch heute wieder durch diese Folge zu begleiten. Diesmal hören wir einen Mitschnitt aus der Podiumsdiskussion unseres Fachtages, moderiert von Axel Schurbohm. Und die nimmt noch einmal eine etwas andere Perspektive ein als viele Folgen davor. Denn nach den Einblicken in Fallarbeit, psychotherapeutische Perspektiven und konkrete Beratungsprozesse schauen wir jetzt stärker auf die Strukturen dahinter, auf Justizvollzug, Bewährungshilfe, Trägerlandschaften, Übergänge nach der Haft und die Frage, was es eigentlich braucht, damit die Radikalisierungsarbeit nicht nur im Einzelfall gut funktioniert, sondern auch dauerhaft tragfähig ist. Im Zentrum steht die Frage, wie kommen wir zu einer integrierten Beratungstherapiestruktur in der Deradikalisierung? Dafür diskutieren Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen miteinander, aus Forschung, Justizvollzug, therapeutischer Praxis, Trägerarbeit und Distanzierungsarbeit. Und genau das macht diese Runde so spannend. Es geht nicht nur um fachliche Ideale, sondern um ganz praktische Fragen. Wie erkennt man Radikalisierung im Vollzug überhaupt? Wie gelingt ein guter Übergang nach der Entlassung? Was passiert, wenn Projekte wegbrechen, Vertrauen verloren geht und Strukturen nur auf Zeit finanziert sind? Und wie viel Verbindlichkeit, Mut und Kooperation braucht ein Feld, das immer auch sicherheitsrelevant ist? Das ist also eine Folge über Verantwortung, über institutionelle Realität und über die Bedingungen, unter denen gute Arbeit überhaupt erst möglich wird. Und damit steigen wir ein in den letzten Teil dieser Podcast-Staffel. Schön, dass ihr dabei seid.
Thema der Podiumsdiskussion auf dem Weg zur integrierten Beratung, Therapiestruktur in der Deradikalisierung. Sie kennen schon von Ihnen rechts nach links Volkmar Körner, Stefanie Balscheid und Fabian Wichmann. Die haben Sie heute schon gesehen. Neu dazugekommen ist Kai Abraham, der seit 2019 Vollzugsleiter in der Justizvollzugsanstalt für Berlin und ständiger Vertreter der Amtsleiterin ist. Dann Laura Wilde, Mitarbeiterin der Teilanstandsleitung der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel. Und direkt zu meiner Linken Dr. Benham Heidenreuter, Leiter der Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung an der Akademie der Polizei Hamburg. Ich mache das jetzt zum vierten Jahr in Folge. Ich glaube, 4 Jahre in Folge habe ich Claudia Danschke und ihrem Team gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, dass mehr als 3 Leute auf einem Podium für mich keinen Sinn ergeben. Die letzten Jahre haben wir es immer mit 5 gemacht. Diesmal sind es eine Woche vorher 6 geworden. Aber, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der Bedeutung vom grünen Vogel im Feld. Ich habe für fast 5 Jahre für die BAG RELEX gearbeitet. Aus meiner Sicht auch eine bedeutende Organisation, eine bedeutende Struktur im Feld. Ich habe jedes Jahr versucht, Benham Heidenreuter als Referent zu bekommen. Und wie in jedem Jahr zeigt mir Claudia mit ihrem Team, wie bedeutungslos ich doch eigentlich bin und war. Denn jedes Jahr ist irgendjemand dabei, bei dem ich es über 5 Jahre versucht habe, alles versucht habe, die Person zu gewinnen. Und es hat nie geklappt. Und bei Claudia, und da schließt sich der Kreis zwischen der Bedeutung und der Zusammenarbeit, Benham Heidenreuter hat gesagt, naja, für Claudia mache ich es halt. Und genau deswegen lasse ich es auch zu, dass die 6 Leute auf dem Podium sitzen. Für Claudia mache ich das halt. Und ein weiterer Funfact, noch im ersten Jahr ist hier die Bühne unter mir zusammengebrochen. Ich hoffe, 6 Personen hält die Bühne aus. Mich hat sie nicht gehalten. Wir starten, da wir von den ersten 3 von Ihnen aus rechts schon was gehört haben. Sie haben eine Idee davon, welche Positionen Sie vertreten, welche Argumente Sie gegebenenfalls schon gebracht haben. Deswegen starten wir mit einem Eingangsstatement mit den 3 neuen Personen, startend bei Benham Heidenreuter. Und weil wir eine breite Perspektive auf die Arbeit im Justizvollzug haben wollen, über die Strukturen im Justizvollzug haben wollen, an die 3 neuen. Wie stellt sich eigentlich die aktuelle Situation in Bezug auf Deradikalisierung und Extremismus im Justizvollzug da für Sie aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem jeweiligen Bundesland? Was funktioniert da aus Ihrer Sicht gut? Wo gibt es gegebenenfalls Herausforderungen? Und ergänzend dazu die Frage, wenn Sie die aktuelle Situation auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wo stehen wir da gerade? Herr Heidenreuter, bitte.
Vielen Dank. Ich muss mal vielleicht kurz vorweg schicken, ich bekleide ja das Amt des Leiters der Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung an der Akademie. seit September letzten Jahres. Davor war ich aber 7,5 Jahre Referatsgruppenleiter in der Justizbehörde, dort in der Abteilung Justizvollzug. Und insofern, das, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen aus der Perspektive der vorherigen Verwendung, nicht aus der aktuellen. Ich habe eine Minute, habe ich gehört, um zu sagen, wo wir heute im Bereich Deradikalisierung und Präventionsarbeit im Justizvollzug stehen. Das finde ich herausfordernd. Deshalb ganz kurz, wo kamen wir eigentlich her? Wir kamen ja da von einer Frage erstmal des Was, was haben wir vor uns, als wir uns überhaupt mit dem Phänomen Islamismus und islamistischer Terrorismus angefangen haben zu befassen, vor über 20 Jahren. Und wir haben uns erstmal gefragt, was ist das denn, Salafismus? Da gab es diesen tollen Artikel von Quinton Viktorovic 2004, der Salafismus in drei verschiedene Arten zerlegt hat. Man hat sich darüber dann wissenschaftlich jahrelang noch ausgetauscht, ob das denn alles so ist und so weiter und so fort. Dann haben wir uns gefragt, wer radikalisiert sich? Und da haben wir gemerkt, wir müssen viel mehr über Biografien sprechen. So kam es dann ja zu den Beratungsstellen und dem biografisch-systemischen Ansatz. Und dann irgendwann so mit dem IS kam die Frage auf, wo radikalisieren die sich eigentlich? Und dann landeten wir auf einmal beim Thema Justizvollzug, weil ab 2015 bis circa 2018 war das Thema total on vogue. Radikalisierung in Justizvollzugsanstalten fanden sie damals ja in fast jeder Zeitung, Tages- oder Wochenpresse. Und man ging davon aus, die sind ja alle schon delinquent gewesen, die Täter zumindest, die meisten von denen, die haben ja irgendwie eine Gewaltkarriere hinter sich und die müssen sich irgendwo radikalisiert haben. Also, das war bestimmt im Gefängnis, wir müssen viel mehr auf Gefängnisse schauen. So wurde der Ball dann in den Justizvollzug gespielt und musste dort ja quasi aufgenommen werden. Mir taten so ein bisschen die Bundesjustizministerinnen und Bundesjustizminister leid, die auf einmal mit diesem Thema da konfrontiert waren. Davor war das immer beim BMI und bei den Innenministerien. Ja, jetzt mussten die aber auch liefern. Und dann gab es eine Findungsphase, wo man erstmal geguckt hat, was machen wir jetzt überhaupt? Es wurden Programme aufgelegt, es wurde viel experimentiert, bis dann tatsächlich, und das ist die Frage, wo stehen wir heute, eine, wie ich finde, doch gewachsene und gut sortierte Struktur entstanden ist im Justizvollzug in nahezu allen Bundesländern, wo es in den Vollzugsanstalten geschultes Personal mittlerweile gibt, auch über die letzten Jahre immer mehr gewachsen und das wird jetzt auch noch weiter fortgeführt in vielen Bundesländern, wo es freie Träger gibt, die mit den Justizministerien und den Dienstorten in Justizvollzugsanstalten zusammenarbeiten und dort verschiedene Dienstleistungen erbringen, von der Bedienstetenschulung bis hin zur tatsächlichen Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Und wir haben ja in den JVA verschiedene Berufsgruppen und zunehmend dort auch eine bessere Ausstattung, finde ich zumindest, mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und Psychologen und teilweise jetzt auch psychologischen PsychotherapeutInnen. Das ist etwas, was weiter wachsen wird, auch vor dem Hintergrund übrigens der zunehmend psychisch belasteten Klientel in den Anstalten. Das hat ja auch in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das heißt, die Situation ist, finde ich, in den letzten 10 Jahren nochmal deutlich besser geworden. Deshalb würde ich bei der Skala eher weiter rechts der Mitte ansetzen, aber ich will mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl festlegen. Das Problem, was ich sehe, ist, wir brauchen Fachleute und diese Fachleute kommen oft von Trägern, die mittlerweile auch über jahrelange Expertise verfügen. Wir sehen jetzt aber, und das kommt von ganz oben im Moment, von der Bundesregierung, der Rotstift wird angesetzt, Projekte sollen beendet werden, es soll neu ausgeschrieben werden, es entsteht eine massive Unsicherheit bei ganz vielen Trägern der Zivilgesellschaft. Und gleichzeitig brauchen wir aber diese Fachleute, die drohen jetzt alle abzuspringen, wenn nicht klar ist, was passiert mit mir im nächsten Jahr, wovon soll ich meine Wohnung bezahlen etc. Das heißt, ich glaube, die größte Herausforderung in den nächsten Monaten und Jahren für den Justizvollzug ist, wie geht es mit der freien Trägerlandschaft und den Projekten weiter, die mittlerweile fest etabliert sind im Justizvollzug und die jahrelang Vertrauen aufgebaut haben mit den Bediensteten. Und das war nicht einfach, dass freie Träger aus dem Bereich in die Justizvollzugsanstalten kommen und das jetzt alles droht, in sich zusammenzufallen, das finde ich wirklich alarmierend.
Benam, weil du nie mit mir zusammenarbeiten wolltest, kennen wir uns da nicht so gut. Ich kann dich nicht einfach so vom Haken lassen, ich brauche eine Zahl. Wie weit von der Mitte sind wir rechts?
Ja, Ambiguität ist ja irgendwie unser Geschäft. Und deshalb muss ich jetzt eigentlich auch mit einer Kommastelle arbeiten. Also, ich würde sagen, wir sind mal bei null gestartet vor einigen Jahren. Da gab es einfach Extremismusprävention im Vollzug so gut wie nicht. Klammer auf, Rechtsextremismus, da gab das, gerade in ostdeutschen Ländern, Mücke und Co., die haben da viel gemacht. Mittlerweile, fand ich, waren wir da auf einem guten Weg und ich meine, man kann es auch nicht sagen, es ist Föderalismus. So jedes Bundesland tickt da anders. Ich kann es für Hamburg beantworten. Ich fand in Hamburg, wir hatten ein Konzept, wir hatten Meldewege, wir haben das immer noch, wir haben es immer noch. Wir haben eine gute Kooperation mit verschiedenen Schnittstellen auch mit der Bewährungshilfe und mit dem Fachamt Strafverfolgung Gerichtshilfe, also sprich Entlassungsmanagement. Das ist übrigens ja auch nochmal wichtig. Was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn sie dann entlassen sind? Aber zweiter Punkt. Und da würde ich sagen, waren wir auf dem Weg zu einer guten 8. Was jetzt allerdings passieren könnte, wenn diese Mittel zusammen wirklich enden sollten, auslaufen sollten und es nicht gelingen sollte, diese Projekte zu retten über die Linie, dann drohen wir da massiv natürlich wieder zurückzufallen in eine schlechtere Kategorie.
Tausend Dank, die 8 habe ich notiert. Dann gehen wir einmal weiter zu Frau Wilde.
Dankeschön. Die 8 finde ich sportlich. aus der Justizvollzugsanstalt Tegel seit 2016. Ich war dort bis letztes Jahr als Gruppenleitende tätig und bin jetzt seit November in die Mitarbeiter-Teilanstaltsleitung gewechselt. Genau, und ich kann ein bisschen anschließen tatsächlich an das Statement von gerade. Das war so positiv formuliert, der Ball liegt bei den Justizvollzugsanstalten. Das, was wir wahrnehmen, ist ein enormer Druck, der da aufgebaut wird. Der Ball liegt bei uns. Wir sind Institutionen im absoluten Zwangskontext. Also es wurde vorhin auch, Herr Abraham, Sie hatten es einmal angesprochen, Therapie im Zwangskontext, intrinsische Motivation. Das gibt es nicht. Bei uns ist niemand intrinsisch motiviert. Ja, also keiner kommt freiwillig und spricht mit mir. Ja, also niemand denkt sich auch, Mensch, jetzt möchte ich unbedingt gerne mal meine radikalen Gedanken teilen. Wo ist der nächste Sozialarbeiter? Ja. Trotzdem wird erwartet, die Männer sind da. Wir müssen es wissen und wir müssen es richten. Und der Blick liegt auf den Anstalten. Wir hatten neulich Besuch von jemandem aus der Senatsverwaltung und der hat im Nebensatz einen Satz gesagt, es darf niemand aus einer JVA entlassen werden und 3 Tage später einen Anschlag begehen. Das darf nicht passieren. Also die Frage ist immer so, was impliziert das für uns, die wir da arbeiten? Wir müssen es erstmal wissen. Also wir müssen wissen, dass jemand radikal ist. Wie erfahren wir das? Ich habe mal gestern mit unserem Extremismusbeauftragten gesprochen. Auf unserer Liste in Tegel, wir haben ca. 800 Gefangene. Männer stehen im niedrigen zweistelligen Bereich, Leute. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind nicht alle Männer, die inhaftiert sind mit einem extremistischen Gedankengut. Ja, das sind die, wo wir es wissen. Wir haben in Berlin über 300 Männer, die sind gar nicht eingewiesen. Da kriegen die Justizvollzugsanstalten nicht mal ein Urteil. Also die liegen dann da, die werden reingespült in die Strafanstalten und wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum, wenn es denn stimmt, und sollen dann aber richten. Wir sollen die dann heile machen, ne? Sodass dass sie nicht mehr gefährlich sind. Also ich finde, die Umstände, die sind wirklich miserabel, was das betrifft. Die freien Träger, die sind toll, die können wir aber auch erst involvieren, wenn wir wissen, wenn wir das schaffen, wenn es Strukturen innerhalb der Justizvollzugsanstalt gibt, die überhaupt zulassen, dass ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, Psychologin, Therapeut Kenntnis hat von einer Radikalität. Ja? Und radikale Ideen, Gedankengüter sind Dinge, die teile ich ja nicht sofort. Wenn ich jetzt so richtig radikal bin, dann halte ich das ja versteckt. Das ist ja das Erste, was ich versteckt halte. Es ist ja super gefährlich im Justizvollzug, so ein Gedankengut zu äußern. Weil wir sind ja eine Sicherheitsbehörde. Wir sind ja in allererster Linie auf Sicherheit ausgerichtet. Das heißt, wenn ein Gefangener zu mir kommt und sich radikal äußert, dann schicke ich den nicht als Erstes zum Therapeuten, sondern dann gehe ich als Erstes zu meinem Vollzugsdienstleiter und sage, oh, gefährlich. Da müssen wir ganz schnell Sicherungsmaßnahmen einleiten. Da müssen wir gucken, ob wir irgendwelche Verfügungen erlassen. Darf der überhaupt nur noch mit 2 Leuten? Also da funktioniert erstmal der Sicherheitsabpreis. Geht erstmal repressiv. Das heißt, damit sich überhaupt eine Struktur entwickelt, dass jemand sich äußern kann, müssen wir den Fokus ein bisschen aus den Vollzugsanstalten rausnehmen und in die tatsächliche Behandlungs- und Arbeit gehen und in die Perspektivarbeit. Also, dass es auch den Männern erlaubt wird, sich frei zu entfalten mit einem Gruppenleiter, den sie lange kennen, der in einer kleinen Gruppe für sie zuständig ist. Genau, und ich wäre bei einer 4.
Das ging schnell, dankeschön. Herr Abraham.
Sehr gerne. Ich kann mich auf beide beziehen. So, ich hatte damals in der Zeit 2018, war ich zuständig in der Senatsverwaltung für Justiz, genau für das Thema aufzugreifen, das Thema zu etablieren für den Berliner Justizvollzug. Wir haben es damals nicht als Druck von außen gesehen, sondern als Notwendigkeit von innen, weil wir gemerkt haben, wir sind mit dem Klientel in der Arbeit, in der Behandlung, in der Betreuung und in der Beaufsichtigung, was die Sicherheitsaspekte angeht, teilweise überfordert, ungeübt, unerfahren und brauchen die Expertise von außen. Wir haben damals, wie ich finde, für Berlin einen sehr guten Handlungsleitfaden aufgelegt, der für alle 7 Vollzugsanstalten in Berlin gilt, wonach unter ganz vielen Aspekten vorgegeben ist, wie es mit diesem Klientel umzugehen, egal ob Jugend, ob erwachsene Männer, erwachsene oder jugendliche Frauen. In diesem Handlungsleitfaden war damals auch gleich festgestellt worden. Es ist unabhängig von den Expertisen, die wir im Vollzug haben mit unserem Personal, sinnfreie Trägerinnen und freie Träger einzubinden. Das ist ganz klar, wir kommen nicht drum herum. Wir haben damals 2018 angeregt, dass es ein Trägerverbund gegründet wird, weil wir eine Trägervielfalt abgebildet haben wollten und nicht irgendwie einen Träger uns auspicken, der dann das Marktpotenzial da aufnimmt und dann irgendwie quasi auch die Deutungs- und Behandlungshoheit hat. Die Trägervielfalt kam damals zustande über VPN, über Nexus und Denkzeit e.V. Es hat in der Zusammenarbeit dieser drei Träger aus meiner nachträglichen Betrachtung nicht allzu gut funktioniert, dass man tatsächlich sagen kann, die haben sich untereinander abgesprochen, wer ist der richtige Ansprechpartner für diese Frau, für diesen Mann, wer hat die beste Expertise. Und gerade in heutiger Zeit, wo wir dann auch in das ganze Thema Linksextremismus, gewaltbereiter Linksextremismus denken müssen, Rechtsextremismus denken müssen, das ist für Berlin relativ neu, das hatten wir eine lange Zeit, Gott sei Dank nicht. Die Reichsbürgerszene ist dazugekommen und Ähnliches, ist aus meiner Perspektive eine Trägervielfalt sehr wichtig, um tatsächlich ein großes Spektrum abzubilden. Wir haben aktuell 37 Personen im Berliner Justizvollzug, die dem Extremismus zugeordnet werden können, durch einschlägige Straftaten und durch offene Sympathie mit gewaltbereitem Extremismus. Ich teile es nicht ganz so, wie Sie das aus Ihrer Erfahrung sehen, weil ich denke, schon mit Untersuchungshaft kriegen wir natürlich über die Sicherheitsbehörden die Hinweise. Achtung, da kommt jemand. Die Sicherheitsabteilungen in den Justizvollzugsanstalten sind eng einzubinden. Und bevor es in die Behandlungsarbeit geht, passiert ja auch schon noch eine ganze Menge auf eher diesen Beobachtungsaspekt und auf diesen Aspekt, wie verhalten die sich im Umgang mit anderen Gefangenen und anderen Inhaftierten. Ich würde sagen, dass die sozialen Dienste der Justiz, also die Bewährungshilfe in Berlin, nicht rauszudenken ist aus diesem ganzen Verfahren. Wie funktioniert es im Vollzug? Weil wir natürlich auch die sozialen Dienste der Justiz rechtzeitig einbinden für die Entlassungsvorbereitung und dann geben wir den Ball quasi ab. Ne, und wenn wir die Auflage haben, hier darf niemand rausgehen und morgen einen Anschlag führen, ist das für die sozialen Dienste, denke ich mal, noch herausfordernder, weil dann sind sie da in der Betreuung und wenn was passiert, gibt es den Ärger auf allen Seiten. Ich würde sagen, auf der Skala von 1 bis 10 befinden wir uns durch die klaren Handlungsanweisungen, durch die Expertise im Vollzug in den sozialen Diensten der Justiz und durch die Einbindung der freien Träger doch schon bei einer 8. In Berlin.
Okay, haben Sie recht, herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne Frau Ballscheid, Herrn Körner und Herrn Wichmann mit einbinden. Sie haben mir die Tür geöffnet, Herr Körner. Schwaben in Berlin, schwieriges Thema. Gerade bei der Frage, die jetzt auch kommt. Was können wir eigentlich hier in dem Kontext, der hier heute vertreten ist, aus BIOS lernen und welche konkreten Verbesserungen, auch gerade durch das, was Sie jetzt gehört haben, könnten durch Anpassungen denn erreicht werden?
Also erstens sind wir keine Schwaben, sondern Badener aus dem Bereich und ich bin Niedersachse und die ist eine Bremerin. Also wir sind da jetzt unempfindlich. Was kann man lernen? Das weiß ich jetzt so ad hoc nicht. Ich glaube, da ich jetzt die Landschaft in Berlin nicht so kenne. Wir haben in Baden-Württemberg, so würde ich vielleicht mal sagen, in dem Bereich der Verzahnung Bewährungshilfe, freie Straffälligenhilfe, die nennen sich dann oft Vereine zur Förderung der Bewährungshilfe aus der Historie heraus und den auch in freier Trägerschaft stehenden forensischen Ambulanzen eigentlich ein gutes Ökosystem, das sich auch regelmäßig austauscht und was gut funktioniert. Der Austausch ist ehrlich gesagt in einem Flächenland vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, als es in Berlin der Fall wäre. Aber da würde ich sagen, das ist eigentlich das, was es in Baden-Württemberg okay macht, wobei ich jetzt nicht sagen könnte, wo wir da stehen, aber das ist der Punkt. Die besondere Art der Finanzierung ja eigentlich der freien Träger oder wie wir es erleben im forensischen Bereich, das hat natürlich auch einen Vorteil. Irgendjemand hatte ja gefragt, wie ist das, wenn die Fallzahlen hochgehen? Das ist in der Tat ein Riesenvorteil, den wir haben, dass wir eine Fallfinanzierung haben. Wenn wir jetzt nur ganz geringe Fallzahl hätten, wäre es schwierig, weil dann würde es zu nichts reichen. Aber wenn es bei uns hochgeht, sozusagen die Belastung, dann kriegen wir auch mehr Geld. Ja? Und wir können dann bedarfsgerecht Personal planen, wenn wir es dann kriegen und so. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber normalerweise klappt das ganz gut. Das wäre eine Form der Finanzierung, wo man drüber nachdenken könnte. Natürlich ist es so, dass die Finanzminister natürlich in der Regel gerne einfach nur ein festes Budget geben, am besten auch in Baden-Württemberg haben wir immer einen Doppelhaushalt. Ja. Dann ist es über 2 Jahre, dass es zwischendurch Kostensteigerungen gibt, Personalkostensteigerungen. Interessiert die dann meistens auch nicht so sehr, muss man sagen. Und das ist halt der Nachteil, höhere Belastung muss man im gleichen Budget schultern, in der Regel dann auf Kosten der Qualität. Das sind so die Sachen, also Ökosystem und vielleicht die Form der Finanzierung bei uns.
Haben Sie recht, herzlichen Dank. Frau Baltscheid.
Ich kann das Ganze natürlich aus der therapeutischen Sicht, die dann letzten Endes ja mit den Klienten arbeitet, sagen. Also ich finde vor allen Dingen das, was bei uns gut funktioniert, ist, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob ich meinen Klienten in einem halben Jahr noch sehen kann oder nicht, weil ich da einfach abgesichert bin dadurch und auch weiß, selbst wenn es dort einen Beschluss erstmal bis dahin geht, weiß ich im Zweifelsfall, wir machen eine Beschlussverlängerung, wir regen das an, wir geben eine Empfehlung ab und da werden wir gesehen. Und in der Regel wird das dann auch so umgesetzt, sodass ich eben auch langfristig planen kann, meine Behandlung, dass ich langfristig mit meinen Klienten planen kann und entsprechend eben auch meine Themen setzen kann einfach und sagen kann, okay, wir widmen uns dem Thema heute und das andere, das machen wir dann halt in 3 Monaten, weil ich weiß, ich kann den auch in 6 Monaten noch drauf ansprechen einfach. Das, was der Herr Körner gerade auch schon gesagt hat, was für uns als Therapeuten unglaublich hilfreich ist, ist einfach auch der Austausch. Also ich greife zum Hörer, ich rufe den Bewährungshelfer an, ich hole mir ein Feedback, wie läuft denn der Klient bei dir, was hast denn du für einen Eindruck von dem? Und das sind letzten Endes teilweise wirklich kurze Wege, die uns die Arbeit erleichtern in dem Moment. Wir hatten es auch vorhin schon, es ist ja auch immer dieses, ne, wie ist die Motivation, wie kommt der zu uns? Auch bei uns, gerade Klienten mit Führungsaufsicht, die dort sitzen und sagen, sie sind ja eigentlich am Ende des Tages auch Teil des Systems. So, ne? Sie kriegen ja das Geld doch auch von denen, haben wir ganz oft. Und da einfach so diesen Switch auch mal zu haben, wie präsentiert er sich bei mir, wie präsentiert er sich beim Bewährungshelfer, sich auch vom Vollzug, die Vollzugspläne zuschicken zu lassen, da einfach in den Austausch zu gehen, um multiperspektivisch auch drauf gucken zu können. Das finde ich unglaublich gut bei uns.
Haben Sie recht, herzlichen Dank. Fabian Wichmann, dem grünen Vogel war es ja ein großes Anliegen, dass BIOS hier heute dabei ist. Und es ist ja auch ein zentraler Punkt des Fachtags. Da gehe ich davon aus, dass du auch eine Perspektive darauf hast, wo du Übertragungsmöglichkeiten siehst, wo du irgendwie Lernfelder siehst. Wie sehen die aus deiner Perspektive aus? Vielleicht ist es aus der Außenperspektive nochmal einfacher für dich auch zu sagen, so okay, was ist jetzt eigentlich, was man übertragen kann, was vielleicht aus der BIOS-Innenperspektive schwieriger ist?
Was ich besonders spannend finde, ist, glaube ich, der Gedanke der Verbindlichkeit, der hergestellt wird. Einerseits Verbindlichkeit für die Person, die begleitet wird aus dem Vollzug, auch nach der Haftentlassung, dass da eine Verbindlichkeit für die Person in der Begleitung besteht, damit auch mit weiteren Hilfesystemen, die angebunden sind, und eine Verbindlichkeit strukturell. Weil mit Laura verbindet uns jetzt ja auch eine gemeinsame Zusammenarbeit an einem Fall, wo man dann auch schon mitbekommen hat, dass dann die Struktur nach Haftentlassung dann doch einfach, die wurden dann auf zivilgesellschaftliche Struktur gelegt, was auch soweit in Ordnung ist. Die Verbindlichkeit ist jetzt da auch nur bedingt da, wenn die irgendwann nicht mehr da ist. Und wir hatten es gerade, Benheim hat es angesprochen, wenn diese zivilgesellschaftlichen Strukturen wegbrechen aufgrund von Finanzierungsfragen, dann ist natürlich auch wiederum die Begleitung der Person unsicher. Und wenn man dann mit Personen zu tun hat, die wegen schweren Gewaltstraftaten, Terrorismus, kriminellen Vereinigungen oder wie auch immer in Haft sitzen oder saßen und dann begleitet werden, dann ist das natürlich auch schon ein hochsensibler Bereich, in dem man dann da arbeitet, wo man jetzt nicht nur eine fachliche Verantwortung für den Fall hat, sondern auch eine Art von gesellschaftspolitischer, sicherheitspolitischer Verantwortung. Und gerade da finde ich diesen verbindlichen Charakter, der über BIOS hergestellt wird, sehr wichtig, der auch ein Stück weit eine Kooperationsgrundlage eigentlich auch für andere Professionen schafft, um an dem Fall zu arbeiten. Und das wäre, glaube ich, so ein Lerneffekt, den man da haben kann. Und aus meiner Praxis, dieser Fall, der mir da im Auge ist, da hat man die Verbindlichkeit ein Stück weit hergestellt über das Haftentlassungsgutachten und auch über die Verhandlung, dass dann da schon klar gesetzt wurde durch den Richter, okay, Entlassung, aber dann mit der Auflage, und da sind wir wieder bei der Frage von Freiwilligkeit, mit der Auflage regelmäßigen Kontakt, das war auch nicht weiter definiert, aber regelmäßiger Kontakt mit dem Aussteigerprogramm. Aber selbst diese Verbindlichkeit stellt ja schon eine ganz andere Grundlage her, und wir kannten die Person auch schon über Jahre davor, also es war ein Vorlauf von, ich weiß nicht, 10 Jahren und dann Haftentlassung, also da war schon eine Grundlage und dann letztendlich diese Verbindlichkeit über die Auflage. Und dann ist die Frage, wer finanziert es am Ende? Und wenn man dann sagt, okay, man hat da bundesgeförderte Projekte oder landesgeförderte Projekte, ja, aber bei vulnerabler Finanzierungslage und Kürzungen und politischen Veränderungen hat man die vielleicht nicht mehr. Und dann wird es halt tatsächlich kritisch.
Okay, recht herzlichen Dank. Die Themen, die für mich jetzt hängen geblieben sind, Herr Heidenreuther, Frau Wilde, Herr Abraham, war irgendwie so, ja, wenn wir die Verstetigung nicht haben, wenn wir jetzt zum Beispiel das Demokratie-Leben-Thema aktuell haben, eine Bedrohung haben, die ja auch durchaus dafür sorgt, dass Fachkräfte den Bereich verlassen und dadurch auch Beziehungen, professionelle Beziehungen, nicht nur mit KlientInnen, sondern auch mit anderen Behörden, mit anderen Organisationen, ja dann ein Problem darstellen. Frau Wilde hatte auch gesagt, ja, Kommunikation funktioniert jetzt zwischen unterschiedlichen Ebenen nicht so gut. Wir wissen nicht zwangsläufig, ob jemand irgendwie extremistisch ist oder nicht. Auch Herr Abraham hat das Thema Kommunikation und Strukturen irgendwie aufgemacht. So, ja, jetzt haben wir hier drei Träger. Ist total super, dass wir diese Vielfalt haben. Aber so richtig klar kommen die miteinander nicht. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Aber das hat ja auch, ja, es hat ja auch seine Gründe. So sehr der Grüne Vogel mit Violence Prevention Network und auch mit Nexus dann in einem guten Kontakt ist, gibt es ja trotzdem eine Struktur, in der sie sich bewegen, in der sie gewisse Abhängigkeiten haben und gewisse Verantwortung auch für ihre Mitarbeitenden. Und dann stellt sich mir die Frage, ja, wo ist denn eigentlich das Problem? Wo sind die Fallstricke? Wo sind die Herausforderungen? Warum machen wir es nicht so wie in Baden-Württemberg? Warum können wir es zumindest im Kontext Justiz, wo wir wissen, dass das hilfreich wäre und dass das unsere Probleme beheben würde, nicht einfach so umsetzen?
Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, ne? Also ich würde sagen, diese ganze Fragestellung der, also erstmal, wenn Sie aus dem therapeutischen Kontext, aus dem Vollzug rauskommen, ist es ja gewollt und gut, ne? Das heißt, dann sollen Sie auch abbrechen. Wichtig ist der Übergang. Und wenn wir sagen, warum machen wir nicht dieses Baden-Württemberger Modell? Ich bin eher ein Freund davon zu sagen, alles, was in Führungsaufsicht, Bewährungshilfe ist, sollte mehr Außenorientierung geben, mehr weg von der Justiz geben. Die Führungsaufsichtsauflagen und die Bewährungsweisungen sollten eigentlich nur den Rahmen darstellen. Wäre es ideal, wenn die ehemaligen Gefangenen eine freie Wahl auf dem Therapeutenmarkt hätten, wenn sie sich auch einen eigenen Therapeuten oder Therapeutin suchen könnten. Ich bin kein Freund davon, die Verlängerung von Justizeinrichtungen zu etablieren und durchzufinanzieren. Ich finde, eine gute Finanzierung der Trägerstruktur wäre wichtig, eine auch berechenbare in Berlin, ich weiß nicht, wo das woanders ist, wir haben jetzt so über Zuwendungsmitteln arbeiten wir viel von der Senatsverwaltung für Justiz. Das heißt, es ist eine Finanzierungssicherheit von einem Jahr, von Jahr zu Jahr zu Jahr. Wir zahlen in Berlin 100.000 Euro nur als Anteil für die Frage in den Deradikalisierungsprojekten. 700.000 Euro kommen vom Bund dazu durch das Bundesfamilienministerium Demokratie leben. Wenn uns diese Summe wegbrechen würde, dann wäre Berlin ziemlich im Eimer. Berlin hat, wie bekannt, wenig Geld, kein Geld. Und es ist ja so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Welche Behörde finanziert jetzt diese Trägerschaft? Ich finde es gut zu sagen, Justiz muss aus der Finanzierungsverantwortung für die Zeit nach Zuständigkeit der Justiz eigentlich raus.
Ich würde da einhaken, weil ich durchaus finde, dass es sehr sinnvoll ist, wenn sich Angebote überlappen. Also, weil ich halte das für unrealistisch, dass jemand, der aus dem Justizsystem entlassen wird, dass der dann, sage ich mal, so kompetent ist, zu sagen, ich suche mir jetzt draußen einen neuen Therapeuten. Das ist eine fragile Situation
psychisch. Dafür gibt es die Bewährungshilfe zur Unterstützung.
Wenn die dann angebunden sind.
Ja.
Die sind ja nicht immer an der Bewährungshilfe angebunden.
Ja.
So, also die gibt es zur Unterstützung, genau. Aber deswegen meine ich die Überlappung, dass man natürlich guckt, dass es dann irgendwie eine nach draußen Finanzierung gibt, aber die Überlappung, dass nicht alles, was in der JVA vielleicht gerade mal gut etabliert ist, vielleicht ein bisschen stabilisiert hat, vielleicht psychisch stabilisiert hat, vielleicht ein bisschen in die Richtung, was weiß ich, Wertearbeit, Normalarbeit, wie auch immer gegangen ist, dass das ad hoc alles auf einmal abbricht und sich dann draußen neu strukturieren muss. Das halte ich, selbst wenn es an der Bewährungshilfe angebunden ist, für ungünstig, weil es sind fragile Persönlichkeiten, es sind beeinflussbare Persönlichkeiten, die dann vielleicht in Krisensituationen dann eher auf das Altbekannte, was sie sowieso von draußen kennt, zurückgreifen. Das heißt, eine Überlappung und eine Finanzierung auch ein Stück weit darüber hinaus, was ja durchaus durch auch Paragraph 1 oder solche entlassungsvorbereitenden Maßnahmen durchaus auch schon mitgedacht wird, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und da würde ich sagen, das macht mehr Sinn, als zu sagen, hier ist Stopp und dann muss, was weiß ich, eine andere Behörde finanzieren.
Ich sehe es ja genauso. Also ich finde es schon richtig. Also wir binden ja die Träger deswegen auch schon innerhalb des Vollzuges ein, beteiligen uns an der Finanzierung daran, um dann den Übergang für die betreffenden Personen, die in die Behandlung müssen, auch abzusichern. Aber jetzt das große Programm aufzusetzen, wir bauen uns große Ambulanzen mit therapeutischen Versorgungszentren frei vom freien Versorgungsmarkt. der Wunschtraum, dass der Versorgungsmarkt so ausgestattet ist, dass alle Gefangenen natürlich einen klaren Zugang zur Krankenversicherung wiederfinden, in Fragen der Leistungsberechtigung überhaupt. Die ganzen Schwierigkeiten, die müssen natürlich alle überbrückbar sein. Aber das ist vielleicht eine Idealvorstellung und darum ist das für mich irgendwie ein Ausweg, ne? Aber jetzt nicht die Zauberlösung.
Ich fand, Sie haben ja auch einen wichtigen Punkt gemacht. Unabhängige Vielfalt ist auch wichtig. Finde ich auch, ist eine andere Perspektive, finde ich aber auch sehr spannend, dann zu sagen, okay, wir wollen da aus einer Berliner Sicht eher eine Distanz haben, eine Trennung haben. Ist ja ein durchaus valides Argument.
Da würde ich zustimmen und ich finde es halt gerade spannend, halt einfach dieses Finanzierungsmodell zu haben und diese tatsächlich auch Nachhaltigkeit. Also wir hatten es mit dem besagten Fall, diese 10 Jahre, in denen man mit einer Person zusammenarbeitet, die können natürlich nicht so schnell wieder in irgendeiner Art und Weise von irgendjemand anders ersetzt werden. Bei der Person, muss man dazu sagen, waren es dann auch noch, ich glaube, insgesamt 24 Jahre Haft am Stück und sich danach vorzustellen, den dann einfach vor die Tür zu stellen und zu sagen, da ist deine Tasche, herzlichen Glückwunsch, ist dann schon eine große Herausforderung. Und das fing dann schon an und Diskussionen, dass er dann irgendwie zu Hause mir erzählte, dass er den Handy-Akku extra gepackt hatte, weil der Handy-Akku war in dem Schrankfach und das Telefon war in dem Schrankfach, weil einfach so Hospitalisationen stattgefunden haben, die er dann selber ablegen musste, noch nach der Haft. Und da ist es dann schon wichtig, halt jemanden zu haben, der dann halt diesen Prozess noch begleiten kann, nicht jetzt wegen den Akkus, aber so insgesamt von der Verfassung. Und wenn das dann am Ende, wie gesagt, nochmal auf so eine sehr fragile Struktur, die jetzt erstmal nur auf Projektbasis, auf Innovationsprojekt oder wie auch immer läuft, dann sehe ich da eine große Gefahr auf Perspektive. Und wir reden da jetzt nicht nur von Tätern, die jetzt, also bei 24 Jahren kann man sich ja vorstellen, dass da schon ein erheblicher Bedarf war.
Auf jeden Fall. Benham, an dich auch nochmal die Frage, wo siehst du übertragen Schwierigkeiten oder, um es vielleicht auch nochmal provokant zu wiederholen, warum machen wir es nicht alle so wie in Baden-Württemberg?
Die Antwort liegt mal wieder im Föderalismus, meine Generalantwort. Ich kann es aber für Hamburg ausführen. In Hamburg haben wir ein Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz seit 2019. Und dadurch haben alle Inhaftierten einen Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme des Haftentlassungsmanagements. In Hamburg heißt es das Übergangsmanagement. Das heißt, 6 Monate vor Haftentlassung tritt ein Mitarbeiter der straffälligen Hilfe, also bei uns das Fachamt für straffällige Gerichtshilfe, an die Inhaftierten heran, unterbreitet ein Angebot. Und dieses Angebot beinhaltet letzten Endes alle Punkte, die für diese Person in irgendeiner Art und Weise relevant sein können, die vorher früher war es der Vollzugsplan, heute heißt es in Hamburg der Resozialisierungsplan festgelegt sind. Das könnte Wohnung sein, Arbeit, suchtherapeutische Angebote oder eben Anbindung an eine Beratungsleistung im Bereich Distanzierungs- oder Deradikalisierungsarbeit. Und diese Angebote werden unterbreitet. Es wird eine Beziehung aufgebaut mit dem Gefangenen, dann kommt irgendwann die Entlassung. Das heißt, der ist ja schon lange vorbereitet auf diesen Entlassungstag. Der war am besten vorher noch im offenen Vollzug, hat ein Beschäftigungsverhältnis auf dem freien Arbeitsmarkt. Und dann ist der große Tag der Entlassung da, er kommt raus. Und das ist ja dann das Problem, dann kommt das Entlassungsloch. Wir ändern den Zwangskontext in den Kontext völliger Freiheit. Der kann eigentlich, außer er hat Bewährungshilfe, tun und lassen, was er will. Und dann ist das der Punkt, wo ja ein Großteil der Klientinnen und Klienten auch die Arbeit an der Stelle abbricht, weil sie entweder der Meinung sind, ich brauche das ja gar nicht mehr, habe ja mein Ziel erreicht, ich bin draußen. Weil sie auch oft in Selbstüberschätzung einfach denken, kriege ich auch schon wieder alleine hin. Ich habe mein Leben wieder im Griff. Das ist ja auch so ein Klassiker einfach beim Drehtürvollzug. Ich habe mein Leben im Griff. Oh, ich brauche doch Geld und schon wieder Straftat und wieder im Knast. So, und deshalb glaube ich, ist ein System wie BIOS auf die Voraussetzungen in Baden-Württemberg wahrscheinlich genau das passende Instrument. Man sieht es ja auch an den handelnden Personen in BIOS. Es muss aber jeweils, müssen die landesspezifischen Umstände eben beachtet werden, die jeweiligen Landesgesetze, die jeweilige gewachsene Infrastruktur. Sie hatten die freie Straffälligenhilfe angesprochen. Die gibt es zum Beispiel auch in Hamburg, sicherlich auch in anderen Bundesländern. Und wenn ich da noch mal ganz kurz ansetzen darf, warum ich die aktuellen Aussagen der Bundesfamilienministerin in Bezug auf Demokratie leben so als völligen Bruch mit bisherigen gelebter Praxis empfinde, was die Zusammenarbeit mit freien Trägern angeht. Ich war selbst verantwortlich für die Zusammenarbeit mit freien Trägern, für die Zuwendungen an die freie Straffälligenhilfe. Die gibt es auch bei uns seit 1948, der erste Verein, der da gegründet wurde. Das ist eine jahrzehntelang gepflegte Zusammenarbeit, in der viel Vertrauen miteinander aufgebaut wird. Man verlässt sich ein Stück weit aufeinander, man handelt auch wieder Neues aus. Aber ich käme nie auf die Idee, im laufenden Haushaltsjahr den Trägern mitzuteilen, Ende des Jahres endet eure Finanzierung und dann dürft ihr euch neu bewerben. Und wir werden im Übrigen alles ganz neu ausschreiben und seht mal zu, ob ihr da was werdet oder nicht. Auf diese Idee, glaube ich, käme Kai Abraham nicht. Sie kämen nicht auf die Idee, ich käme nicht auf die Idee. Und deshalb finde ich diese Art von Politik, wo immer auch so ein bisschen das Geschmäckle dabei ist, das ist möglicherweise, so entsteht zumindest der Eindruck, nicht alles nur fachlich begründet, was da vom Bundesfamilienministerium derzeit kommt, sondern ein Stück weit auch politisch, vielleicht auch ein Stück weit mehr. Und dieses Geschmäckle, das wäre meiner Auffassung nach, ich spreche jetzt hier als Privatperson, das muss ich einfach nochmal ganz klarstellen und das auch trennen. Als Privatperson mit Erfahrung im Justizvollzug würde ich sagen, es wäre jetzt Aufgabe der Bundesfamilienministerin, sich hinzustellen und genau diesem Eindruck nochmal entgegenzuwirken, die Nachvollziehbarkeit, die Plausibilität dieser Ankündigung herzustellen und dem Eindruck entgegenzuwirken, dass hier lang gediente und lang etablierte Strukturen aus politischen Erwägungen quasi wegfinanziert werden sollen.
Wenn ich da eine Sache ergänzen darf, ist ja nicht nur so, dass im laufenden Jahr gesagt wird, zum Ende des Jahres Schluss, sondern viele der Träger aus den bundeszentralen Infrastrukturen sind ja davon ausgegangen, dass es jetzt erstmal für 8 Jahre gute Voraussetzungen
gibt. Richtig, es gab auch eine andere Aussage der vorherigen Familienministerin von den Grünen, die ja mehrjährige Finanzierung zugesagt hat. Und jetzt kommen wir sozusagen von einem Extrem ins andere Extrem. Und das ist einfach aus meiner Sicht nicht, entspricht nicht den Spielregeln, die eigentlich gelten, unausgesprochen.
Mir wäre ein Punkt allerdings nochmal wichtig, fand ich ganz spannend, weil das sowohl von Frau Wilder als auch von Herrn Abraham kam, das Thema Druck im Umgang auch mit dem Klientel und möglichen Folgen, die nach Entlassungen entstehen könnten, wenn man nicht richtig gearbeitet hat oder dass man das Gefühl hat, man hat diese Verantwortung zu tragen. Und die Frage an BIOS, Sie arbeiten ja auch mit einem herausfordernden Klientel, das Thema Druck und die Angst davor wurde noch nicht thematisiert. Kann ja sein, dass die genauso da ist. Oder sagen Sie, dass durch die Arbeit in der Struktur, die Sie haben, das weniger gefühlt wird?
Letzten Endes, natürlich haben auch wir diese Momente. Ja, ich meine, ich habe vorher auch 4 Jahre im Justizvollzug gearbeitet. Ich arbeite jetzt im ambulanten Bereich. Und ich bin ganz ehrlich, am Ende des Tages kann ich meinem Gegenüber nur bis vor den Kopf gucken. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das immer mit bedenkt. Es ist ein Thema der Verantwortung. Auch auf uns wird gerne Verantwortung übertragen. Aber es ist, glaube ich, das, was man auch, also ich als Therapeutin am Ende des Tages für mich damit mache. Ist es meine Verantwortung, dass dieser Mensch nicht wieder straffällig wird? Oder ist es am Ende des Tages nicht eigentlich die Verantwortung desjenigen, der in Haft saß oder der bei uns sitzt, weil er verurteilt wurde zur Bewährung? Und dementsprechend natürlich schwingt das irgendwo immer mit, weil man selbst möchte das nicht. Keiner von uns Therapeuten möchte, dass ein Klient rückfällig wird. Keiner von uns möchte hören, der hat neue Straftaten begangen. Natürlich schwingt das mit, aber am letzten Endes ist halt die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich, glaube ich, nach Hause. Und inwiefern da jetzt, also ich glaube, das ist eher kein Thema für BIOS an sich, finde ich jetzt persönlich. Aber natürlich hilft es uns durch die Struktur, die wir haben und den Austausch, den wir haben können. So wie ich es eben auch gesagt habe. Ja, dass ich natürlich auch jemanden fragen kann, bei mir präsentiert er sich so, wie präsentiert er sich denn bei dir?
Naja, den Druck, also real muss man sagen, haben wir den natürlich schon ein Stück weiter. Wenn man manchmal, ich habe es vorhin ganz kurz vorgestellt, wir haben ja auch diesen Gutachten, Bereich, also zumindest mal im Bereich der Kriminalprognostik und wenn dort Aussagen von uns gefordert werden, da sind wir natürlich dann schon in der Verantwortung und da gibt es auch Druck, ja, das kann man nicht vergessen, es gab, ist jetzt Jahre zurück, ist vielleicht bekannt, dieser Staufenfall gewesen, damals also Missbrauch durch den Stiefvater und der hat das Kind weiter vermietet sozusagen, also ganz schlimme Geschichte und der war aber bei uns im Rahmen der Führungsaufsicht halt auch in Therapie. Und da ist man dann anschließend im Strafverfahren gegen den, ich sag mal, den hat man dann schon rundlaufen lassen, den Therapeuten, der da war. Also das kommt Gott sei Dank nicht häufig vor, aber diese Drucksituation ist glaube ich, schon da. Ich wollte aber vielleicht ganz kurz nochmal auch was zu diesen Finanzierungsfragen sagen. Ein Stück weit müssen wir, glaube ich, auch lernen, da selbstbewusster zu sein, weil gerade in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also im forensischen Bereich, wir auch mit unseren Angeboten zumindest mal kommunikativ, glaube ich, auch noch mal klarer machen müssten, wie viel Geld wir eigentlich dem Staat einsparen. Es ist ja nicht nur menschlich und human, dass wir den vormaligen Straftätern oder den Strafgefangenen Hilfe angedeihen lassen oder Therapie, sondern es hat auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und das muss man auch mal so klar sagen, also jede nicht begangene Straftat, gerade in dem Kontext, den wir da bearbeiten, man nimmt an, dass eine Sexualstraftat im Schnitt der Gesellschaft 300.000 bis 500.000 Euro kostet. Jede nicht begangene hat man dadurch auch die Ersparnis direkt. Also auch da müssen wir mit einem gewissen Selbstbewusstsein drangehen. Ich weiß, das auch ist im Bereich der Bewährungshilfe, dass es da bei den Fachkräften immer ein bisschen Hemmung gibt, über Erfolgskriterien, Indikatoren der Arbeit zu sprechen. Aber ich glaube, eigentlich könnten wir da viel selbstbewusster in der Argumentation sein, als was heute sind. Und auch gerade jetzt in Extremismusprävention, die Kosten, die gesellschaftlichen einer Straftat dort ist natürlich nochmal ungleich höher. Und auch da sollte man ruhig mutig sein, das gut zu argumentieren. Und ich kann nur mal aus meiner Vergangenheit sagen, ich war ja in der Bewährungshilfe, wir sind ja eine Anstalt öffentlichen Rechts gewesen, davor ein freier Träger, 2008, wo ich Geschäftsführer war. Da war die Argumentation dessen, wie bei uns zum Beispiel, ich weiß, dass es umstritten ist, aber die Widerrufsquoten sind und wie viel wir dadurch dem Land einsparen im Strafvollzug, schon ein gutes Argument abzusichern, damals die Finanzierung in der Bewährungshilfe. Ich finde, da müssen wir einfach auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben.
Danke Ihnen. Herr Abraham, bei Ihnen hat es gezuckt.
Nee, nur zum Thema Druck. Ich finde, das ist ja kein neues Phänomen in dem Bereich mit radikalen oder extremistischen Gefangenen. Wenn man sich im Gefängnis arbeitend davon beeindrucken lässt, dann ist man irgendwie so ein bisschen fehl am Platze, weil so Druck auf Wiederholung und Rückfall sorgt ja sonst für einen restriktiven Strafvollzug. Wir haben es hier in Berlin gemerkt, bei entsprechend gerade der Regierungsbeteiligung der Parteien, irgendwie läuft einer weg aus einem Vollzug, wird der Zaun höher gemacht und die Freizügigkeiten für andere Gefangene werden eingeschränkt. Das ist nicht die Lösung. Ich muss das gewisse Risiko im Umgang mit Gefangenen natürlich trotzdem eingehen. Ich muss trotzdem alle Möglichkeiten der Öffnung des Vollzuges oder der vorzeitigen Entlassungsmöglichkeit, der Einbindung in die Bewährungshilfe bieten, ohne pausenlos davor irgendwie Angst zu haben, es könnte ein Rückfall kommen und ich bin dann schuld an diesem ganzen Ding, weil natürlich der Straftäter ist ja nicht nur das Ergebnis des Strafvollzuges, sondern was im Vorfeld schon alles nicht funktioniert hat, wo die ganzen Anbindungen nicht geklappt haben, wo die gesamte Trägerlandschaft vielleicht nicht ausreichend vorhanden war. Das ist kein Problem des Strafvollzuges. So in meiner Position ist es natürlich noch was anderes, irgendwie, wenn ich für die Leitung einer Vollzugsanstalt im Vollzugsbereich zuständig bin, muss ich darauf achten, dass natürlich keine Fahrlässigkeit entsteht, aber ich muss Risiko eingehen können. So, und wenn ich dann durch den Druck von außen immer nur alles restriktiver mache, dann wird es blöd.
Frau Wilde.
Aber ist es nicht ein Stück weit der Fall? Also tatsächlich, ich bin jetzt in einer Teilanstalt, wir haben eine Lockerungsquote von nicht sehr viel. Ja, und ich glaube, ich traue mich die Zahl jetzt nicht zu sagen, ich weiß nicht. Sehr gering. Also ich rede gar nicht von dem persönlichen Druck und der persönlichen Angst des Mitarbeiters, sondern ich glaube, das ist schon eine institutionelle Angst. Also ich kann jetzt so von Tegel sprechen, das ist vielleicht auch nochmal anders als bei den Frauen. Wir sind meiner Meinung nach ein restriktives System. Die SOTA ist nochmal anders, der offene Vollzug ist anders, aber der normale, reguläre, geschlossene Männervollzug, gerade jetzt im Hochsicherheitsbereich, ist ein restriktives System. Wir sind ängstlich. Wenn man sich statistische Erhebungen anguckt, Missbrauchsquoten bei Vollzugslockerung, die sind ja im niedrigen, einstelligen Bereich. Ja? Trotzdem lockern wir nicht. Trotzdem verlegen wir nicht. Also es gibt es natürlich, aber nicht in dem Maß, in dem es eigentlich statistisch gesehen sinnvoll und notwendig wäre und möglich wäre. Ne? Ich glaube, dass der Druck damit sehr, sehr viel zu tun hat, weil es nämlich eine Frage ist von Verantwortung und Verantwortlichkeit. Und wir wollen so lange die Gesellschaft sichern, wie wir dieses Thema sozusagen auferlegt bekommen haben. Wenn wir da den Druck institutionell rausnehmen könnten, dann könnten wir viel mehr Verantwortung tatsächlich übernehmen. Weil die Männer, außer wenn wir jetzt lebenslange oder Sicherungsverwahrte haben, die gehen raus. Ob wir wollen oder nicht. Die haben ihr TE, die haben ihr Strafende, da sind die draußen. Und wenn wir da mutiger werden dürften, könnten, uns das trauen würden, dann könnten wir die nämlich in offenen Vollzug verlegen, was wir nämlich mit Radikalen niemals tun würden. Ja, jemand, der radikal, also bei uns als radikal geführt wird, der ist auf gar keinen Fall im offenen Vollzug. Unter gar keinen Umständen. Der ist im geschlossenen Vollzug. Und wir könnten den wahrscheinlich viel besser draußen anbinden. Wir könnten vielleicht wirklich eine Resozialisierung erreichen, wenn wir da mutiger werden könnten. Und das ist, hat ein gesellschaftliches Druckproblem.
Tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss als Kollegin. Wir haben Extremisten im offenen Vollzug und Berlin ist mutig, weil Berlin ist eines der, ich glaube, das einzige Bundesland, der den offenen Vollzug als Regelvollzug hat. Das heißt, bei uns ist nicht die Rückfolge gutes Verhalten im geschlossenen Vollzug, dann die Verlegung in den offenen Vollzug, sondern immer erst Einweisung in den offenen Vollzug und da wird geprüft, ist es machbar, ihn oder sie im offenen Vollzug zu halten oder in den geschlossenen zu geben. Das ist ja eine Umkehr des mutigen Herangehens. Also den offenen Vollzug als Regelvollzug zu setzen und nicht als Belohnung und den geschlossenen Vollzug nur als Notwendigkeit zu sehen, wenn es im offenen Vollzug nicht funktioniert. So, und natürlich ist es bei den Frauen anders. Ich habe lange im Jugendbereich auch gearbeitet. Da war das ähnlich, so ein bisschen so die wilde Rückkehrzahlen und immer 75% Rückfall und der Druck von außen. Dennoch geht man das Risiko ein und setzt es ein bisschen darauf an, lass es mal laufen. Es gibt schon Möglichkeiten, dass man im Strafvollzug viel erreicht und durch die Einbindung von außen, damit wir wieder zurückkommen zur freien Trägerlandschaft, ne? Durch die Einbindung von außen, was wir in Berlin gut machen können, weil wir natürlich eine gute Trägerstruktur haben in dieser Stadt, dann sichern wir so ein bisschen ab und dann ist das Risiko auch schneller einzugehen, als wenn wir sagen müssen, Tür auf, Tag, Ende, der letzte Vollstreckungstag ist da, sieh zu, dass du zurechtkommst, ne?
Bevor das jetzt zur Berliner Runde wird, würde ich gerne Hamburg in Person von den Benamm Heidenreuther nochmal zu Wort kommen lassen.
Da hat sich ja, ich finde es interessant, die unterschiedlichen Vollzugskulturen, weil also in Hamburg wird selbstverständlich auch ein extremistischer Gefangene wird in den offenen Vollzug verlegt. Wir haben eine Lockerungsverfügung, also eine Verwaltungsvorschrift unterhalb der gesetzlichen Schwelle, die das so festlegt, und zwar für alle Gefangenen, da gibt es keine Ausnahme, das steht nirgendwo drin und für Extremisten gilt das im Übrigen nicht. Ich glaube, das würde auch jedes Gericht einkassieren, wäre zumindest meine Auffassung. Wir haben aber auch gute Erfahrungen damit gemacht, in den offenen Vollzug zu verlegen und dann bei erkannten Risikofällen, da wird Berlin sicherlich auch ein eigenes Konzept für haben, Hamburg hat das und die anderen Bundesländer im Übrigen wahrscheinlich auch, werden alle ähnlich sein im Großen und Ganzen. Bei Risikofällen, wo das Risikomanagement, also die zuständigen Psychologinnen und Psychologen, erkannt hat, das könnte ein Täter sein, da besteht ein hohes Risiko einer Begehung einer Straftat etc., dann wird eine Fallkonferenz einberufen, zusammen Justizvollzug, LKA, Bewährungshilfe etc. und geschaut, was kann man mit diesem Menschen denn machen? Wie kann man vielleicht auch da das Schlimmste verhindern? Weil ja, es gibt natürlich immer diese politischen Ansagen und da darf kein Anschlag passieren, wenn er rauskommt. Deshalb versuchen ja auch alle Beteiligten da ihr Bestes zu geben, die Informationen zusammenfließen zu lassen, eine gemeinsame Entscheidung hinzubekommen, Folgemaßnahmen einzuleiten. Aber in den offenen Vollzug verlegen, finde ich persönlich auch einfach wichtig, weil, genau wie du gesagt hast, die Menschen werden ja irgendwann wieder entlassen. So, und deshalb darf man auch keine Angst vorhaben. Auch diese Lockerungen, die dienen ja letzten Endes der Erprobung. Und dann in den offenen Vollzug zu verlegen. Ich glaube, wichtig ist, dass sich im Justizvollzug zumindest in Teilen immer mehr die Erkenntnis auch durchgesetzt hat, auch extremistische Gefangene sind einfach Gefangene, sind einfach Straftäter, sind Menschen mit individuellen Bedürfnislagen, an die wir individuell mit einem entsprechenden Vollzugsplan oder Resozialisierungsplan, wie auch immer der in den jeweiligen Ländern heißt, herangehen müssen. Und wir müssen individuelle Maßnahmen denen angedeihen lassen, die zur Besserung beitragen. Denn das Thema Sicherung wurde ja schon angesprochen als Auftrag des Vollzugs. Aber der Vollzug hat natürlich auch den gesetzlichen Auftrag der Resozialisierung. Und dem müssen wir eben allen Strafgefangenen unabhängig von ihrer Straftat angedeihen lassen.
Natürlich ist das mit Verlegung in den offenen Vollzug. Wir arbeiten ja nicht nur mit den sozialen Diensten Bewährungshilfe zusammen, sondern auch mit dem BKA, mit dem LKA und mit dem Verfassungsschutz. Und wenn wir Leute in den offenen Vollzug geben aus diesem Phänomenbereich, dann ist natürlich das LKA in der Regel, das BKA ist beteiligt in der Informationsweitergabe. Wir haben die GTAZ-Sitzung, wo ich dran teilnehmen muss, im BKA, wo es natürlich auch Einzelfallbesprechungen stattfinden. Und was der Verfassungsschutz dann mit unseren gelockerten Gefangenen macht, so, dann ist die Aufgabe so ein bisschen wieder abgegeben, ne? Also wir gehen das Risiko ein und lassen draußen laufen. Ihr guckt von der anderen Seite nach euren Mitteln und Methoden, ob es funktioniert. So, also das heißt, das ist ja ein Zusammenspiel mit verschiedenen Behörden auch und das ist auch wichtig, dass das so ist.
Vielleicht nur noch mal in Ergänzung dazu. Wir haben ja sogar die quasi gerichtliche Anordnung bei Sicherungsverwahrten, also wirklich schwersten Gewaltstraftätern und Sexualstraftätern, Lockerung zu gewähren irgendwann. sofern die auch angemessen sind und vom Gutachten gedeckt. Aber auch sogar für diese schwersten Gewalt- und Sexualstraftäter müssen Lockerungen irgendwann angeordnet werden. Es muss probiert werden, wie verhält er sich in Freiheit, vielleicht auch begleitet oder wie auch immer. Aber irgendeine Form von Ausprobieren, die muss ja auf jeden Fall da sein.
Dankeschön. Ich möchte die drei Links jetzt mal bitten, die Mikrofone in die andere Richtung zu geben, damit die drei rechts auch wieder teilnehmen können. Die These, die meiner Frage nach dem Druck so ein bisschen zugrunde lag, war, vielleicht ist es ja aber auch in einer passenden Struktur so, dass sich Druck und Verantwortung einfach durch die Struktur oder qua Struktur besser verteilt und dadurch vielleicht auch an einzelnen Stellen weniger gespürt wird, dass sowohl Politik ihren Teil der Verantwortung trägt durch eben verstetigte Förderung oder gesicherte Förderung, dass die Justizvollzugsanstalten ihre Verantwortung tragen, dass die Sicherheitsbehörden ihre Verantwortung tragen und auch die TherapeutInnen ihre Verantwortung tragen. Stimmen Sie der These zu oder sagen Sie, Herr Schurm, das ist völliger Quatsch?
Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist völliger Quatsch. Also das ist ja, das wäre despektierlich.
Danke.
Ich glaube aber, dass, also ich ehrlich gesagt, ist, dass man Druck bei der Arbeit hat, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Also wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, das habe ich auch oft in anderem Kontext. Also Verantwortung, ich glaube, das ist das Thema. Wenn ich da mal auf unsere Organisation gucke, da hat's, vielleicht mag das auch woanders genauso sein. Ich will gar nicht sagen, dass Baden-Württemberg oder BIOS da so das Megaprojekt ist. Aber was wir da zumindest mal versuchen, ist im Bereich der interkollegialen Beratung und der Intervision, da den einzelnen Therapeuten mit der Frage nicht alleine zu lassen bei Entscheidungen. Wir haben, das hat Frau Bolscheid kurz, das können Sie aber gleich noch besser erklären, auch diese Sicherheitsabteilung, wo wir dann für bestimmte Sachen, wo wir irgendwas feststellen, prinzipiell ein Vier-Augen-Prinzip haben. Und wo wir sozusagen als Verein auch den einzelnen Therapeuten dort mit der Verantwortung nicht alleine lässt. Aber prinzipiell finde ich schon, natürlich hat ein Therapeut eine bestimmte Aufgabe und dann gibt es immer sozusagen die Trias, ja, Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung und das fällt schon zusammen. Und dann, aber wir als Organisation haben halt auch eine Verantwortung und die besteht den Mitarbeitern wiederum gegenüber, da ein gutes Umfeld zu schaffen. Und ich glaube, das macht es leicht. Wer da verantwortungsscheu ist, der ist halt die Frage, ob er, ich sag's jetzt mal so salopp, Augen auf bei der Berufswahl. Das ist halt die Frage, ob man dann im forensischen Bereich zumindest als Therapeut tätig sein kann.
Dann gehe ich da direkt mal drauf ein, weil ich glaube, das ist ganz gut. Ich komme ja aus dem Justizvollzug jetzt zu BIOS. Im Justizvollzug war ich für mein Hafthaus zuständig. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich habe da irgendwo die Verantwortung für die psychologischen Fragen getragen. Und letzten Endes stand ich will nicht sagen komplett alleine da. Natürlich hatte ich auch im Zweifelsfall die Anstaltsleitung, die aber einfach eine andere Kompetenz dann auch wieder hatte. Und das ist was ich bei BIOS unglaublich angenehm finde, dass ich immer einen direkten Ansprechpartner habe. Wir arbeiten im Tandem zusammen. Das heißt, ich bin zwar erstmal die mit dem Klienten arbeitet, aber ich habe immer eine zweite Person, die genauso über den Fall Bescheid weiß. Wir haben regelmäßige Besprechungen, ja mindestens einmal im Quartal, wenn aber Bedarf ist, auch noch häufiger. Plus ich habe die Möglichkeit, wenn ich einen High-Risk-Fall habe, die Sicherheitsabteilung mit reinzuschalten. Es sind sogar mehr als 4 Augen, es sind meistens sogar 6 Augen, die dann mit auf den Fall draufschauen. Und das gibt einem einfach auch mehr Sicherheit, weil man nicht das Gefühl hat, ich trage alleine die Verantwortung dafür, sondern es sind eben noch andere involviert, an die ich mich auch jederzeit wenden kann. Und dementsprechend mit dem Druck gehe ich auch vollkommen mit. Der Druck macht einen auch irgendwo wachsam. Ich habe ja eben auch gesagt, keiner von uns möchte, dass ein Klient rückfällig wird. Natürlich trägt man diese Verantwortung mit, aber letzten Endes, es wird leichter, wenn man sie mit anderen teilt. Und das, finde ich, funktioniert bei uns wirklich gut.
Ja, ich knüpfe da vielleicht nochmal an, so wir sind aus meiner letzten beruflichen Erfahrung da in der Fallberatung direkt. Da war schon die Frage von Druck. So, da war einerseits, sagen wir mal, wenig Verbindlichkeit strukturell. Wir sind halt eher über, sagen wir mal, Kennverhältnisse zu Mitarbeitern in der JVA mit in die Begleitung gekommen, zu Personen, die teilweise auch dann ein sehr weites Spektrum oder ein weiteres Spektrum, die waren nicht einfach Rechtsextremismus, sondern da waren organisierte Kriminalität mit drin, so eine Mischszene, was dann auch die Identifizierung viel, viel schwieriger gemacht hat, auch für die Mitarbeiter in der JVA, was ist das jetzt da eigentlich? Und da war jetzt schon so ein gewisser persönlicher Druck dann letztendlich für mich denn da auch klar. Und da fehlte mir am Ende dann ein Stück weit auch so die Verbindlichkeit, auch teilweise dann auf eine Ebene zu kommen mit dem Vollzug, da entsprechend eingebunden zu werden. Das hat in anderen Fällen funktioniert, dass man auch in den Vollzugskonferenzen dabei war, dass man einfach diesen Prozess und auch diesen Austausch mit unterschiedlichen Ebenen hatte. Das war dann in anderen Fällen eben nicht mehr da und man war dann doch sehr isoliert. Und da fand ich es tatsächlich, war da sehr viel Druck auf mir persönlich und letztendlich, wie gesagt, die Verbindlichkeit hinten raus dann nicht mehr so gegeben. Von daher, da würde ich mir schon wünschen, wenn man da etwas konkreter wäre und nicht einfach auch von der Finanzierung, aber auch gleichzeitig von der Begleitung von solchen Fällen.
Jetzt einmal die Mikros wieder auf die Reise schicken in die andere Richtung. Wir kommen zum Abschluss und zum Ausblick. Im Rückblick auf die Einschätzung, die Sie am Anfang gegeben haben, zu Beginn der Diskussion, welche konkreten Schritte oder welche konkreten Verbesserungen braucht es in den aktuellen Strukturen, damit Sie in Ihrer Skala nochmal einen nach oben gehen oder vielleicht auch mit den Veränderungen, die gerade stattfinden, konstant auf dem bleiben, wo Sie sich eingeschätzt haben? In der Reihenfolge beginnen wir mit Herrn Abraham.
Gott, so konkret. Ich denke, was ja alle unterstreichen werden, ist eine auskömmliche Finanzierung der Träger. Das ist ganz klar. Auskömmlich heißt nicht auf ein Jahr hin, sondern auskömmlich heißt wirklich berechenbar über mehrere Jahre hin mit Tarifangleichungen und allen Berücksichtigungen, die dazugehören. Auch unabhängig von Fallzahlen, weil wir haben ja immer die Tendenz, wenn die Fälle vielleicht ein bisschen runtergehen, dann wird die Trägerlandschaft auch so ein bisschen erstmal zur Seite geschoben. Das müsste ganz klar sein. Wo ich Herausforderungen immer noch sehe, ist tatsächlich der Informationsaustausch. So, ist das wirklich gut? Zu welchem Zeitpunkt setzen wir die freien Träger in die Behandlungsarbeit im Vollzug mit ein? Was erwarten die Sicherheitsbehörden in Informationsrückfluss? Was braucht der Justizvollzug an Informationsrückfluss aus der Arbeit, um prognostische Feststellungen auch wirklich herstellen zu können? Das sind für mich die großen Herausforderungen. Und ich wünsche mir natürlich immer eine Trägervielfalt und eine Zusammenarbeit von Trägern und keine Konkurrenzsituation, keine marktwirtschaftlichen Herangehensweisen in dem Ding. Und man sollte damit zwar auskömmlich finanziert sein, aber kein Geld verdienen sollen als Anreiz, der je mehr Fälle, desto mehr Kohle gibt es. Ne? Also das muss irgendwo, sollte es einen Ausgleich geben.
Alles. Ja, was bräuchte es? Also ja klar, die gewachsene Struktur, eine verwurzelte Struktur innerhalb der JVA, auch eine von Einzelpersonen weggehende Struktur, weil das ist ja auch häufig so, ne? Also wie Fabian gesagt hat, wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit, dadurch haben wir jetzt eine langjährige Zusammenarbeit und das verwächst sich immer weiter, aber wenn da ein Fall wegbricht, dann ist es auch schnell beendet oder schwieriger, zumindest mit größeren Hürden. Also es müsste ja so eine übergreifende Struktur sein, die ja zum Teil tatsächlich vorhanden ist. Und wir bräuchten im Vollzug tatsächlich die Kapazitäten. Es ist immer so dieses alte Lied, es langweilt auch alle, aber wir haben zu wenig stabiles Personal, um wirklich dann auch strukturell damit zu arbeiten. Ich glaube, das bessert sich tatsächlich eher tendenziell im Moment, als dass es sich verschlechtert, aber das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und das Wissen muss, glaube ich, auf der Ebene darüber, über den direkt am Fall Arbeitenden sein, also in den Teilanstaltsleitungen, in den Vollzugsleitungen, in der Abteilung Soziale Arbeit. Und da muss es immer wieder auch produziert werden.
Genau. Tja, tatsächlich so im bestehenden Rahmen, der da nun mal gesetzt ist, würde mir jetzt so spontan eigentlich gar nicht mehr so viel an Optimierungspotenzial einfallen. Ich finde, da ist einfach so viel gemacht worden in den letzten Jahren und die Konzepte wurden immer wieder aktualisiert, erarbeitet Meldewege. Mittlerweile ist es ja so, Sie kennen wahrscheinlich alle den Fall Brockstedt, Messerstecher im Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Das war ja Ausgangslage für nochmaliges Hinschauen und nochmalige massive Verbesserungen im Informationsfluss, so dass mittlerweile zum Beispiel in Hamburg jetzt wirklich jegliche Meldung, jegliche Wahrnehmung, so heißt es dann ja zum Thema Extremismus, sofort an die Aufsichtsbehörde und an das LFV und das LKA gemeldet werden müssen. Das hieße, in diesem Rahmen, glaube ich, haben die Verantwortlichen soweit das Machbare auch umgesetzt. Man könnte sich ganz viel wünschen, was den Justizvollzug allgemein angeht. Man könnte sich kleinere Einheiten, kleinere Anstalten wünschen. Man könnte sich diverse Gesetzesreformen wünschen. Stichwort Strafbarkeit bzw. Ersatzfreiheitsstrafen nur zur Finanzierung aussetzen und nicht absitzen. Entlastung des Vollzugs dadurch, dass einfach weniger in den geschlossenen Vollzug reinkommen. Mehr offener Vollzug etc. oder offener Vollzug als Regelvollzug, finde ich persönlich auch eine gute Sache. Aber das sind alles so, das ist jetzt einfach so eine Wunschliste, eine fiktive. Insofern, das ist aber auch der Grund, warum ich jetzt nicht über eine 8 hinausgehen könnte, weil ich einfach sage, der Rahmen ist gesetzt, in diesem Rahmen gut umgesetzt, was alles machbar ist. Und jetzt würde es im nächsten Schritt ja eigentlich darum gehen, einen anderen Rahmen zu setzen. Nur da kommen wir jetzt in Gewässer, die, glaube ich, schwieriger sind.
Alles klar, danke dir. Dann wieder einmal die Mikros rüberreichen. Und dann gerne, Herr Körner, welche konkreten Schritte und welche konkreten Verbesserungen sehen Sie in den aktuellen Strukturen, in Ihren Strukturen? Und wer würde davon profitieren?
Jetzt, wenn ich mal nur auf BIOS gucke oder auf den baden-württembergischen Bereich, da haben wir sicherlich, wäre es dort gut, das noch flächendeckender anzubieten. Wir haben jetzt, das ist jetzt Hamburg und Berlin, vielleicht nicht die guten Beispiele, aber wir haben den Schwarzwald, wir haben den Tauberkreis. Auch da gibt es Sexualstraftäter, aber keine Therapeuten, also auch keine Niedergelassenen, also zumindest auch mal keine, die dann behandeln würden. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man nochmal drüber nachdenken muss, wie wir das in Baden-Württemberg flächendeckender noch hinbekommen. Eventuell dort auch weitere Schritte noch gehen mit Online-Therapie oder Hybrid, dass man die mal am Anfang vielleicht sieht und dann das ein oder andere doch auch online machen könnte, weil sonst wird das kostenmäßig wahrscheinlich nicht darstellbar sein, für die Klienten schon mal gleich gar nicht. Das wäre für Baden-Württemberg etwas, wo ich sagen würde, wir sind gut versorgt, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg etc., aber da gibt es halt viel dazwischen. Es gibt auch ein Heching und genau.
Alles klar. Danke Ihnen, Frau Baltscheid.
Ich kann mich dem Herrn Körner da eigentlich nur anschließen, weil das ist auch etwas, was uns Therapeuten dann teilweise einfach betrifft. Entweder, dass Klienten halt rückmelden, boah, ich habe eine Anfahrt von 1,5 Stunden, wie soll ich das bewältigen, wenn sie denn dann halt irgendwo aus dem tiefsten Schwarzwald kommen oder sowas. Aber auch für uns Therapeuten natürlich teilweise. Wir betreuen dann mehrere Standorte. Das bringt dann manchmal so logistische Themen einfach mit sich. Also und grundsätzlich ist es immer gut, noch mehr Leute, noch mehr Vielfalt einfach auch zu haben und das weiter auszubauen.
Dankeschön. Fabian, du hast das letzte Wort.
Ja, wenn wir uns jetzt wünschen. Also für mich wäre es dann, glaube ich, tatsächlich so eine Mischung aus Beratung, Therapie, die schon frühzeitig in Haft ansetzt und so ein duales Modell anbietet, über die Haftentlassung hinaus. Die Frage der Finanzierung lasse ich jetzt mal weg, weil die Frage stellt sich ja sowieso. Also die muss natürlich dann irgendwie stehen und eine nachhaltige Finanzierung und eine stabile Finanzierung, wie die dann gelöst ist. Aber ich glaube, diese Kombination der Angebote und die halt auch schon konkreter zusammengedacht, das wäre für mich nochmal ein Moment, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, dass wir perspektivisch vielleicht auch nochmal mit anderen Tätern, Extremismusformen konfrontiert sind, die einerseits vielleicht nicht mehr in die klassische Schablonensituation wie jetzt passen, aber eine erhöhte Gewaltausprägung haben oder, wie gesagt, Fälle, mit denen ich noch zu tun hatte, die so eine Mischszene sind aus organisierter Kriminalität und Extremismus. Also das sind eigentlich... Da reicht weder die Ausstiegsbegleitung noch die Therapie so. Also da könnte man tatsächlich so Kombinationsmodelle machen, die da notwendig wären für diesen Bereich. Und das wäre so mein Wunsch dann.
Ich finde, Frau Baltscheid, ich klammere aus von Ihnen, zumindest habe ich das gehört, mal gucken, ob Sie das auch gesagt haben. Das hat es irgendwie zu Anfang schon ganz gut getroffen aus meiner Sicht. Langfristigkeit, Verlässlichkeit und Kommunikation der unterschiedlich beteiligten Personen. Ich finde, das trifft ganz gut auf vieles zu, was gesagt wurde, was vielleicht gerade nicht so läuft und was verbesserungswürdig ist. Recht herzlichen Dank an Sie sechs. Ich finde, das haben Sie großartig gemacht, auch wenn wir zu sieben die jetzt waren. Herzlichen Dank an das Podium.
Das war sie, die letzte Folge dieser Staffel von Präventionsgezwitscher. Und ich finde, diese Podiumsdiskussion war ein sehr passender Abschluss. Denn sie hat noch einmal deutlich gemacht, dass gute Deradikalisierungsarbeit nicht nur von engagierten Einzelpersonen lebt, sondern vor allem von verlässlichen Strukturen, von klaren Zuständigkeiten und von langfristiger Zusammenarbeit. Was in dieser Folge besonders herauskam, waren einige Punkte, die wir in den vorherigen Episoden zwar schon gestreift haben, die hier aber noch einmal ganz anders sichtbar wurden. Erstens, Justizvollzug ist ein zentraler Ort der Deradikalisierungsarbeit, aber kein einfacher. Denn dort treffen Sicherheitslogik, Zwangskontext, Behandlungsauftrag und Resozialisierung direkt aufeinander. Radikalisierung im Vollzug zu erkennen und zugleich tragfähige Arbeitsbeziehungen aufzubauen, ist eine enorme Herausforderung. Zweitens, Der Übergang nach der Haft ist ein besonders sensibler Moment. Gerade dann braucht es Kontinuität, Überlappung und Begleitung. Wenn Unterstützungsstrukturen genau an dieser Stelle abbrechen, entstehen Lücken, die für Betroffene und auch für die Gesellschaft hochproblematisch sein können. Drittens, Finanzierung ist keine Randfrage, sondern eine fachliche Kernfrage. Wenn Projekte nur kurzfristig abgesichert sind, gehen nicht nur Stellen verloren, sondern auch Beziehungen, Vertrauen, Wissen und eingespielte Kooperationen. Das schwächt das gesamte Feld. Viertens, es braucht mehr Vernetzung zwischen Vollzug, Trägern, Therapie und Regelversorgung. Nicht als Konkurrenz, sondern als belastbare Zusammenarbeit. Gerade bei komplexen und sicherheitsrelevanten Fällen muss klar sein, wer wann zuständig ist und wie Informationen, Verantwortung und Unterstützung sinnvoll zusammenlaufen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, der für mich aus dieser Diskussion besonders hängen bleibt. Eine integrierte Beratungstherapiestruktur entsteht nicht von selbst. Sie muss gewollt, aufgebaut, finanziert und gepflegt werden. Damit endet diese Staffel von Präventionsgezwitscher. Danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr mitgedacht habt und dass ihr uns durch diese Reihe begleitet habt. Wir arbeiten schon an neuen Themen und neuen Fragen, die wir in unserem Podcast aufgreifen und mit euch weiterdenken wollen. Also bleibt dran! Ich bin Alma Fati und es war schön, euch durch diese Folgen zu begleiten. Präventionsgezwitscher gibt es überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Staffel gefallen hat, dann hört gerne weiter rein. Teilt den Podcast und bleibt mit uns im Gespräch. Bis bald und macht's gut!